Vielen herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich zuerst anfangen soll. Also was Timi sagt, die Ruhe in Person bin ich im Moment gerade nicht. Ich hoffe, das wird besser. Ja, ich möchte hier recht herzlich begrüßen. Ja, und nochmal vielen herzlichen Dank, dass mir heute die Möglichkeit gegeben wird. Ja, unser Projekt, aber wenn ich jetzt sage unser Projekt, dann darf ich sagen unser Projekt, denn so wie Timi ja gesagt hat, wird unser Projekt von der Connect Church unterstützt und deshalb ist eigentlich auch, sagen wir, ihr, euer, unser Projekt. Ja? Und genau, ein bisschen was zu meiner Person. Ich habe vor vielen, vielen Jahren habe ich mal Schreiner gelernt, habe dann viele Jahre auch in dem Beruf gearbeitet, habe dann eine Weiterbildung gemacht zum Techniker und vor 30 Jahren habe ich mich für den Vertrieb entschieden und bin also tagtäglich ganz normal auch im Außendienst unterwegs und das Projekt, das machen wir im Prinzip, ich sag mal, nicht nebenbei, sondern mit dazu. Funktioniert nur deshalb, weil wir sehr, sehr gute Freunde haben in Indien, wo im Prinzip das Ganze auch so angefangen hat. Deswegen hole ich ihn mal ein bisschen aus. Timi hat gesagt, ich darf mir Zeit lassen, werde ich tun. So, entstanden ist das, was ihr nachher alle seht, ganz einfach dadurch, dass eine gute Bekannte von uns, die hat einen Inder geheiratet, als sie in Mission war. Und kam dann wieder nach Deutschland und hat uns erzählt, die beiden möchten mit einem Kinderheim dort beginnen. Und sie suchen Menschen, die sie unterstützen. Das war im Jahr 2001. Und dann kam es im Prinzip so, dass sie gesagt haben, wir brauchen die Unterstützung in der Form, dass wir Paten haben für die Kinder, die dann bei uns im Kinderheim sind, die nicht unbedingt als Waisen dort aufgenommen werden, aber wo einfach die Eltern so arm sind, dass sie sich um die Kinder nicht kümmern können. Und da haben wir natürlich gesagt, klar, sind wir mit dabei und haben Patenschaft übernommen. Ja, so 13 Jahre später, im Jahre 2014, wir hatten in der Zeit immer wieder regelmäßig so Kontakt, auch vom Schreiben her. Und dann haben sie gesagt, Mensch, komm doch einfach mal vorbei. War dann auch so, dass ich gesagt habe, jetzt haben wir unser Patenkind, man schickt immer Bilder hin und her, man schreibt. Aber das persönliche Kennenlernen, das war dann doch ein Anliegen. Timi hat gerade so diese Tiere gerade schon erwähnt, die da irgendwo auch kriechen. Da hat meine Frau gesagt, da muss ich nicht unbedingt dabei sein, geh du mal. Okay, ich bin nach Indien, habe unser Patenkind kennengelernt, war dann auch mit unseren Freunden unterwegs und die haben uns natürlich dann auch ein bisschen was erzählt über das Land und vor allem, was dort mit Kindern passiert. Es ist so, dass in Indien, ich werde nachher noch ein paar Zahlen bringen, sehr viele Mädchen dort einfach nach der Geburt entsorgt werden, auf sehr unschöne Art und Weise. Und das hatte mich so berührt, dass ich dann zu meinem Freund dort gesagt habe, da muss doch irgendjemand was tun. Dann guckt er mich an, dann sagt er, und wer ist dieser irgendjemand? Dann hatte ich ein Problem. So. Und das hat mich eigentlich nicht mehr losgelassen. Ja, ich kam nach Hause, habe das meiner Frau erzählt, dann hatte ich das nächste Problem. Dann, sie war eigentlich ja nicht dabei und hat das nicht erlebt, hat diese Eindrücke nicht mitbekommen. Und jetzt kommt man zu seinem Partner und sagt, du, ich habe das vor, mich da zu engagieren. Und jedenfalls war es dann so, dass dann im Jahr drauf kamen ein paar Inder, also Lehrer auch von dort, zu uns zu Besuch, haben sie ein bisschen bearbeitet, sie ließ sich dazu hinreißen, zu sagen, okay, beim nächsten Mal komme ich mit. Und das Ding haben wir natürlich gleich eingetütet. Ja, so, wir waren dann das Jahr wieder drauf dort und zu dem Zeitpunkt hatte ich eigentlich auch schon die Idee, wie das Ganze dann ja, aussehen könnte. Wir haben das weiterhin besprochen, wir haben ein Grundstück gesucht. Dieses Grundstück ja, ist dann in unmittelbarer Nähe von dem Projekt, ja, das unsere Freunde dort haben. Und das war auch gut so, denn das ist bei denen mittlerweile so, da ist die Familie involviert. Ja. Sein Bruder hat das Haus direkt neben unserem Babyhaus, das werde ich euch nachher noch zeigen, und der ist eigentlich auch Bauleiter für die ganzen Bauten. Ja. Und sonst hätten wir jetzt eigentlich auch während der ganzen Corona-Zeit ein bisschen Probleme gehabt, da Einfluss drauf zu nehmen. Und ja, dann im Jahr 2019 ja, war es dann soweit, ja, dass wir schon ja, mit dem Grundsteinlegung beginnen konnten. Und was alles daraus entstanden ist und so die Hintergründe, da möchte ich euch jetzt einfach in kleines Präsentation mal mit reinnehmen. Ja. So, genau. Das Projekt an sich befindet sich, so wie man es jetzt auch sieht, in Indien, aber relativ nah am Indischen Ozean. Wer das irgendwann mal googeln möchte, die Stadt heißt Khurda, ist die nächstgrößere Stadt, die daneben ist, ist Bhubaneswar. Und ich habe jetzt hier geschrieben, Entfernung Braunsbach. Timi hat gesagt, ja, wir kommen aus der Nähe Schwäbisch Hall. Braunsbach ist leider mittlerweile genauso bekannt, ja. Da es ja vor vielen Jahren durch das Hochwasser dann sehr präsent war in den Medien. Ja, wie gesagt, Indien, Khurda. So, ich habe gesagt, das erste Mal, als ich dort war, war 2014 und habe dann auch dort einen Eindruck bekommen. Der erste Eindruck war so, dass das erste Telefonat, das ich dann hatte mit meiner Frau, ihr gesagt habt, eigentlich bin ich ganz froh, dass du nicht dabei bist. Ja, denn die Eindrücke können am Anfang doch herausfordernd sein. Wenn man dann so sieht, ja, wie dort teilweise dann in den ländlichen Gegenden ja, die Menschen leben, ja, wo quasi Tier und Mensch alles unter einem Dach. Und ja, ich denke, solche Bilder kennt man eigentlich vielleicht vor mehreren hundert Jahren ja, aus Deutschland. So, ja, man sieht dann halt, wie leben dort die Kinder, wie wachsen sie dort auf, ja, wenn sie denn ja, Eltern haben und sich jemand um sie kümmert. Was natürlich ein ganz, ganz gravierender Punkt ist, die Mädchen dort müssen schon in sehr, sehr jungen Jahren aktiv sich beteiligen an der Arbeit. Ja, also die meiste Arbeit in Indien lastet eigentlich auf den Frauen. Und Frauen und Mädchen sind, ja, jetzt sage ich mal, ja, dort eigentlich eher Menschen ja, zweiter Klasse. Ja, wir haben uns natürlich nicht nur in Indien ja, über die Gegebenheiten informiert, sondern haben dann recherchiert. Ja, und es ist eigentlich so, man hört in den Medien relativ wenig von Indien. Man muss dann schon irgendwo ganz speziell dann mal nachschauen, was gibt es so in den verschiedenen Kanälen. Ja, es gibt zum Beispiel einen sehr interessanten Film, ja, Indiens vergessene Töchter mit Markus Lanz. Ja, es gab vor kurzem dann auch einmal, ja, so wie man es hier sieht, ja, auf Auslandsjournal kommt hin und wieder was. Und ja, es ist im Prinzip so, dass ja, in Indien die Mädchen teilweise entsorgt werden nach der Geburt, und zwar auf dem Weg, dass sie zum Beispiel lebendig begraben werden, dass sie, was sehr häufig vorkommt, Tabaksaft eingeflößt kriegen. Ja, das führt dazu, dass sie nach 3 Tagen versterben. Oder vor kurzem kam dann auch mal ein Bericht im Stern, ja, dass praktisch eine Familie, die ihr totgeborenes Kind begraben wollte, einen Tonkrug aus der Erde gebuddelt hat, wo noch ein Lebendiges drin war. Und also all die Dinge, die dort vor Ort passieren, haben wir eigentlich so nicht präsent, diese Informationen. Ja, man muss also wirklich dann sich dahingehend mal recherchieren. Ja, Indien ist so, dass es offiziell keine Kasten mehr gibt, dass es offiziell auch keine Mitgift mehr gibt, aber wie gesagt, nur nach außen hin. Intern läuft es im Prinzip so ab, dass die Familien, wenn sie ihre Töchter verheiraten wollen, eine sehr hohe Mitgift mitgeben müssen. Und es führt halt bei vielen Familien dazu, dass wenn sie mehr wie eine Tochter haben, dass sie dann quasi im finanziellen Ruin sind, während umgedreht natürlich die Jungs immer das Geld mitbringen. Und deshalb ist das dann leider so. Ja. So, bei rund 27 Millionen Geburten heißt es also, wir sprechen hier von 1,7 Millionen toten Kindern im Jahr, kann man dann natürlich auch auf anderen Portalen selber recherchieren, diese Zahlen. Die Zahl stammt noch von 2016. Und man muss einfach so sehen, Indien ist ein Land, wo 1,3 Milliarden Menschen leben. Ja, und dann ist auch wiederum erklärlich, warum hier so eine hohe Zahl erscheint. Ja. Ich sage mal, im Verhältnis, wenn man es dann zu Deutschland sieht, in Deutschland werden pro Jahr ca. 100.000 Kinder abgetrieben. Ja, bei Kindern unter 5 Jahren sterben auch doppelt so viele Mädchen, weil es einfach so ist, die Jungs werden aufgepäppelt, bekommen das bessere Essen, um die kümmert man sich, weil die sind ja eigentlich die Familie dann quasi erhält, weiterträgt, aufbaut. Ja. Und genau hier ist dann auch nochmal eingeblendet, das mit Markus Lanz. So, zum Projekt an sich, da war praktisch nochmal auf Spiegel, kann man das dann auch nochmal nachrecherchieren. Genau, jeden Tag, und das ist eine Zahl von UNICEF, sind es 4.657 Kinder, die in Indien auf irgendeine Art und Weise sterben. Ja. Und genau, was Sie jetzt sehen, wir haben einmal einen kleinen Film gedreht, der ist jetzt nicht hochprofessionell, den haben praktisch zwei junge Menschen aus unserer Gemeinde in Schwäbisch Hall gemacht. Ja, praktisch, der Bruder hat gefilmt, seine Schwester war die Darstellerin, um im Prinzip auch mal ein bisschen so versuchen zu vermitteln, wie das dort in Indien auch abläuft. Der Film ist auf YouTube. Ja, wer sich den anschauen möchte, kann da ganz einfach UPH Babyhaus Rosa Imagefilm geben und kann diesen Film auch gerne in seinem gesamten Bekanntenkreis weitergeben. Ja, wie gesagt, der Film soll ein bisschen so einen Eindruck vermitteln. Ja, und zu der Muttermilchbank sage ich nachher noch was dazu. Wir waren dann im Jahr 2019, haben wir dann auch ein Projekt besucht von jemandem, den wir dort kennen, der auch, sagen wir jetzt schon, ausgesetzte Kinder aufnimmt. Ist eine halbstaatliche Einrichtung, aus dem Grund, weil die Kinder aufnehmen und dann auch wiederum schauen, dass sie die Kinder dann Eltern finden, die diese Kinder adoptieren. Ja, man sieht jetzt zum Beispiel auf dem einen Bild vom 14. August, wie das Kind dort ankam. Ja, wenn die Kinder dann ausgesetzt werden, irgendwo im Wald liegen, klar, da kommen dann Ameisen, Würmer etc. Und aber man sieht dann auch, wie gut, dass sich das Kind dann wieder erholt hat. Hier ist zum Beispiel dann ein Kind, wie sie an ihrem ersten Tag, wie sie dort ankam, nach einem Monat, nach einem Jahr, da, wo ich sie auf dem Arm habe, das waren ungefähr so dann 2 Monate, bevor ihre Adoptiveltern aus Italien anreisen wollten, um sie dann auch abzuholen. Genau. So, vom Projekt dann, ja, genau, jetzt sieht man auch nochmal die Kleine an sich. So, ja, sie sehen rechts im Bild, genau. Das ist meine Frau, Sabine. Und links im Bild, das ist eine junge Dame, die stammt aus unserer Gemeinde, ja, in Crailsheim, war jetzt auch schon zweimal mit dabei. Und die Dame hinter meiner Frau stammt aus der Schweiz. Was wir nämlich dann versuchen immer zu machen ist, dass wir sagen, wir möchten ein Projekt nicht nur vorstellen, sondern wir möchten sie auch einladen, zu sagen, ich schaue mir die Projekte bzw. das Projekt, ja, direkt vor Ort an, ja, um auch zu sehen, was passiert da, was sind, sagen wir, die Gegebenheiten vor Ort. Ja, einfach so selber die Eindrücke zu bekommen, ja, und sich selber dann, ja, ganz einfach ein Bild zu machen. Und ja, das war jetzt, wie gesagt, in dieser Aufnahmestation. Wir haben uns dann entschieden zu sagen, okay, wir wollen ein Gebäude errichten, ja, wo diese Babys aufgenommen werden, ja, wo diese Waisen, ja, aufgenommen werden. Und das, da haben wir natürlich gute, sehr gute Voraussetzungen, denn durch unsere Freunde, die auch ein sehr großes, ja, sagen wir mal, Netzwerk dort haben, auch mit Missionaren, erreichen wir sehr viele Dörfer. Ja, und in diesen Dörfern, wo halt, ja, sagen wir mal, ja, sehr viele arme Menschen leben, die dazu neigen, dann eher ein Kind, ja, wegzugeben, ja, zu entsorgen, das dann einfach, ja, bei den Missionaren abgeben können, uns informieren, und so sollte es dann auch ins Babyhaus kommen. Ja, die Bilder, die wir hier sehen, das waren die Entwürfe, ja, die ich damals gemacht habe, ja, und so haben wir dann im Prinzip gesagt, soll das Ganze dann auch mal aussehen. So, ich gehe ein bisschen, ja, schneller durch, genau, so. Ja, wie gesagt, 2016 war so, dass wir dann den Platz für dieses Babyhaus, ja, festgelegt haben, gefunden haben, ja, das Grundstück hatten, und dann haben wir einfach mal, ja, mit Eisenstöcken und einer ja, großen Rolle Folie das Ganze mal so abgesteckt, um zu sehen, ja, wie das Ganze hinkommt, denn wir haben gesagt, wir brauchen natürlich hinterm Haus auch noch ordentlich Platz für einen vernünftigen Spielplatz. So, dann 2017, ja, konnten wir dann einen Brunnen bohren, und hier hat Gott zum ersten Mal gezeigt, wie groß das er ist. Ja. Es war so, wir waren auf dem Grundstück, und einen Tag vorher, und haben noch gebetet, an welcher Stelle soll denn der Brunnen gebohrt werden. Und ja, wir haben dann eigentlich die Eingebung bekommen, wo die Stelle sein soll. Und als dann angefangen wurde zu bohren, ja, kam ein Inder vorbei, sehr gut angezogen, haben wir gedacht, na, das muss eine wichtige Persönlichkeit sein. Er hat sich dann vorgestellt, bei uns in Deutschland wird man sagen, Wasserwirtschaftsamt. Ja. Und fragte dann, was macht ihr hier? Ja, mein Freund sagt, ja, wir bohren hier, wir möchten hier einen Brunnen bohren. Dann fängt er an, ja, fast richtig zu lachen. Er, ja, sagt, könnt ihr gleich wieder aufhören. Ja, wir haben, ja, in der Umgebung, ja, mehrere Bohrungen vorgenommen, bis 100 Meter tief. Hier gibt es kein Wasser. Okay. Jetzt konnte man ihm natürlich sehr schlecht sagen, weil es war ein Hindu, ja, zu sagen, wir haben gebetet und wir wissen, ja, wenn Gott sagt, hier wird Wasser kommen, dann glaube mir, dass Gott größer ist. Ja. Und ja, an anderen Stellen war es dann auch oft so, dass die gesagt haben, naja, ob mir jetzt das noch erleben, an dem Tag das Wasser kommt, weil in der Regel hat es oft 2-3 Tage gedauert, bis sie so tief drunter waren, das Wasser kommt. Und wir waren ein bisschen in Zeitdruck und haben gesagt, naja gut, morgen geht unser Rückflug, weil sich das alles ein bisschen verzögert hat. Schade, wenn wir es nicht erleben. Die haben morgens um 9 angefangen mit Bohren, mittags um 3 in 76 Meter Tiefe kam Wasser. Aber sowas von. Ja. Die haben einen Granit durchgebohrt und als die Granitsteine hochgeflogen sind, ja, hat der, wo da die Bohrung macht, uns die Steine gezeigt. Sagt er, wenn wir da durch sind, dann kommt Wasser. Ja, und genau so war es. Ja. Und ja, da kann man nur sagen, ja, Gott ist größer. Ja, und ja, hat dann schon eigentlich phänomenal gewirkt. Ja. Ja, das heißt, wir hatten dann 17 die Bohrung vom Brunnen und am 27. Dezember 2019 war dann die Grundsteinlegung. Und ja, das Gebäude, das man jetzt in den oberen 2 Bildern im Hintergrund sieht, das ist das Gebäude, das steht neben unserem. Da wohnt quasi von unserem Freund der Bruder, der auch den Bau leitet. Also besser konnten wir es eigentlich nicht erwischen. Ja. Ja, als wir dann 2020 im Januar zurückgeflogen sind, war im Grunde genommen schon das Fundament errichtet. So, ja, dann kam ja auch in Indien Corona und der Lockdown hat sich dort innerhalb von 4 Stunden, war da alles geblockt. Wir können jetzt natürlich sagen, auch in dieser Situation hat Gott für uns gewirkt, denn der Knackpunkt war die größere Anzahl der Bauarbeiter, die dort gearbeitet haben, kamen aus Kalkutta. Das sind ungefähr so 400 Kilometer entfernt, Luftlinie, und die konnten eigentlich gar nicht mehr zurück. So, und dann waren die im Prinzip eigentlich festgesetzt. Und derjenige, der das Baumaterial liefert, der war in finanziellen Schwierigkeiten und hat dann sogar angefragt, ob er nachts die Baustelle beliefern darf. Und somit war eigentlich gewährleistet, dass wir über den gesamten Zeitraum die Leute da hatten, wir hatten Baumaterial und der Bau ist im Prinzip, Stand September, bis dahin gewachsen. Und Anfang des Jahres sieht man jetzt schon, der Bau ist jetzt komplett, 2 Stockwerke, oben ist die Decke drauf, in der Mitte, das wird der Saal für die Babys. Da kommen dann auch noch, Trennwände rein, die man aufschieben kann. Man sieht die Rückseite und vor allem, was man auch sieht, ist, dass auf der Rückseite noch genügend Platz ist, um natürlich auch, dass die Kinder dann auch spielen können, dass man hier einen Spielplatz machen kann. Genau, denn was jetzt einmal hier anders gedacht ist, wie in der Einrichtung, wo wir vorhin gesehen haben, wir werden die Kinder aufnehmen, aber man möchte sie eigentlich nicht mehr abgeben. Ja. Das heißt, die Kinder werden in dem Babyhaus, es sind ja dann alles Waisen, heranwachsen und was für uns wichtig ist, ist, dass man praktisch dann ein Zuhause hat für die Kinder, bis sie soweit sind und sich selbstständig versorgen können. Das heißt, sie können in der Nähe, 100 Meter entfernt vom Babyhaus, ist dieser Carmel Campus von unseren Freunden, da ist der Kindergarten, da ist Schule, da ist mittlerweile sogar bis hin zum College alles vorhanden. Ja, die haben noch Kapazitäten im Kinder-, also im Mädchenwohnheim. Ja, und Da kommt nachher noch ein Bild dazu, gehe noch einmal drauf ein. Und jetzt kam natürlich die Überlegung, die Kinder müssen ja auch groß gezogen werden. Das heißt, man braucht nicht nur ein Gebäude, man braucht natürlich auch Nahrung, ja, Kleidung etc. Also Kleidung haben wir mittlerweile sehr, sehr viel erhalten. Ja. Das heißt, die nächste Reise nach Indien wird mit vielen Koffern stattfinden müssen. Ja. Und ja, weil sehr viele Bekannte und Freunde, die nähen, ja, die stricken und etc. Also ganz toll. Ja. Ja, im Jahre 2018 war ich dann mit unserem Freund unterwegs, haben wir gesagt, na gut, mit so einer Muttermilchbank, da braucht man natürlich Informationen, wie funktioniert das in Indien, welche Auflagen sind da, was muss man alles organisieren, ja, um das selber direkt vor Ort machen zu können. Und somit sind wir dann im Land rumgereist, haben uns dort Einrichtungen angeschaut, ja, wie das dort abläuft und haben gesagt, okay, das ist eine Sache, die können wir bei uns so integrieren, ja, dass also Mütter, die sagen wir, genügend Milch haben, die auch sagen wir, zur Bank bringen, andere, die zu wenig haben, das abgeben können und so machen die es nämlich auch und dazwischen drin bleibt so viel übrig, ja, dass die Kinder versorgt werden können. Ganz klar kann es natürlich auch sein, dass man dann halt noch andere, weitere Nahrung, gibt es auch in Indien, ja, kaufen kann. Es ist so, sie kriegen in Indien mittlerweile alles, ja, selbst Nutella. Hm, aber so ein 750 Gramm Glas kostet dort halt 14 Euro. Ja, also von daher ist eigentlich, ich sage immer, Indien ist ein sehr günstiges Land, wenn man auf die Dinge zurückgreift, ja, die es im Land gibt, ja, dann kann man, ich sage mal, einen Monat lang mit 250 Euro gut leben, von den Lebensmitteln. Ja. So, und ganz klar, ja, sowas wollen wir integrieren. Wir haben dann in der naheliegenden Stadt, in Bhubaneswar, auch schon mit einem Krankenhaus gesprochen, wo einfach so die ganzen hygienischen Vorschriften, ja, die da sind, die wir erfüllen wollen und müssen, ja, auch geregelt kriegen, um ja, das dann auch so durchzuführen. Ja, so, das war praktisch dann auch 2019. Ja, das waren von zwei College-Schülerinnen, ja, die schwanger waren, die die Kinder auf Welt gebracht haben und haben sie dann abgegeben. Ja, und ja, so kommen dann im Prinzip die Kinder auch an. So. Ja, was bereits direkt vorhanden ist, ja, ist dieser Carmel Campus, den unsere Freunde machen. Ja, Freunde, ja, ich sage mal, früher waren es Bekannte, mittlerweile sind wir eigentlich schon fast wie eine Familie. Das heißt, wenn die Inder in Deutschland sind, dann sind sie in Braunsbach bei uns, ja, zum einen. Und zum anderen ist auch so, dass von unserem Freund, die Frau, stammt 10 Kilometer entfernt von uns entfernt. Ja. Ja. So. Ja, wie gesagt, dort in diesem Campus, Kindergarten, Schule, Mädchenwohnheim und natürlich auch seit 2017 das College, genau. Ja. So. Man sieht hier noch einmal das Bild, ungefähr, sage ich mal, so in der Mitte, ein bisschen leicht nach hinten versetzt, sieht man so ein graues Gebäude, etwas kleiner. Direkt da daneben steht jetzt das Babyhaus. Ja, und dieses Violette, was man hier im Vordergrund sieht vom Carmel Campus, das ist das Mädchenwohnheim. So, dann, ja, dass man einfach auch mal ein bisschen sieht, ja, so wie findet dort der Unterricht statt. Es ist anders wie bei uns, ja, also keine Schulbänke, sondern da werden Matten auf den Boden gelegt und da sitzen dann die Kinder in der Schule oder natürlich im ländlichen Bereich einfach im Freien. Ja. Es ist von dem her natürlich absolut nicht mit uns vergleichbar und genau. Und von daher ist es dann auch so, dass unsere Freunde auch andere Projekte haben, wo zum Beispiel Kinder in Slum-Gebieten einfach nach der regulären Schule noch betreut werde, Lernhilfe bekomme, Kleidung bekomme und vor allem ganz wichtig, mindestens eine warme Mahlzeit am Tag. Ja. Weil ich sage mal, in Indien verhungern mehr Menschen, wie an Corona sterben. Genau. So, ja. Das ist zum Beispiel auch ein Projekt von unseren Freunden, ja, mit dem Kinderheim, ja, mit integrierter Schule. Ich möchte mich nochmal ganz herzlich bedanken, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, das Projekt hier mal vorzustellen. Und im Foyer vorne sind dann auch solche Flyer. In den Flyer ist eigentlich so ein Abriss der Information nochmal zusammengefasst, die ich jetzt gerade vorgestellt habe. Es sind so viele Flyer da, dass jeder auch gern mehrere mitnehmen kann, wenn er sagt, okay, ich habe eine Arbeitsstelle, wo ich die auslegen darf. Ich habe zum Beispiel Bäcker um die Ecke, ja, der ist auch für sowas offen, etc. Wo immer Sie Möglichkeiten finden, ja, zu sagen, dort legen wir das aus. Und es ist von dem her so, wir hatten das Ganze als gemeinnützige Unternehmergesellschaft gegründet. Ja, das heißt, es gibt UPH, einen e.V., die sagen wir mal, diesen Carmel Campus und andere Projekte machen. Es gab aber keine Möglichkeit, das dort zu integrieren. Aus dem Grund war es damals so, dass ich zusammen mit meiner Frau eine GmbH gegründet habe, eine gemeinnützige, um speziell dieses Babyhaus auf den Weg zu bringen. Deshalb steht dann auch die Firmierung so drin. Und was uns natürlich auch wichtig ist, wenn Sie Fragen haben, entweder können Sie anschließend am Gottesdienst mich gerne darauf ansprechen, egal was es ist. Und wenn es sonst irgendwelche Fragen gibt, auch die E-Mail-Adresse steht mit drauf. Die E-Mails landen direkt bei mir. Also können Sie auch jederzeit gerne per E-Mail Kontakt aufnehmen. Und ganz, ganz wichtig, wenn Sie irgendwann sagen, Indien würde mich interessieren, aber nicht Indien als Touri, wo man dann sagt, okay, man kommt in 4-Sterne-Hotels, man sieht das Taj Mahal, sondern Indien live auf dem Land, so wie Sie jetzt auch die Bilder teilweise gesehen haben. Ganz klar, wir übernachten natürlich schon, sagen wir, auch in Unterkünften, wo man übernachten kann. Nur, da sage ich auch, es gibt Unterkünfte, da haben wir keine Dusche, sondern da kriegen Sie dann halt einen Eimer. Wenn Sie Glück haben, zwei, dann ist im einen auch Warmwasser drin. Ja, und dann können Sie halt mit dem Schöpfer das ein bisschen mischen und drüber schütten. Dazu muss man bereit sein. Da muss man sagen, okay, so eine Herausforderung kann ich mal annehmen. Ja, wir reisen dort oft auch mit dem Zug. Ja, die Züge sind, ja, ich sage mal, jeder Dame würde ich empfehlen, vor der Zugreise auf die Toilette zu gehen. Und ja, also ich sage immer, Indien kann man gar nicht so beschreiben, sondern man muss es erleben, weil man sieht zwar Bilder, aber man hat, ich sage mal, diese Gerüche nicht in der Nase. Ich kann sie aber trotzdem beruhigen. Bei meiner ersten Reise dachte ich, naja, es schadet dir ja auch nichts, wenn du jetzt mal in Indien 2-3 Kilo abnimmst. Ich kam schon mit einem Kilo mehr zurück. Also das Essen ist wirklich super. Ja, also es ist, ja, und es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten, wenn Sie nach Indien kommen. Entweder Sie sagen, ich komme wieder oder nie wieder. Gott sei Dank habe ich dieses nie wieder bisher noch nicht erlebt. Das spricht eigentlich doch dafür, dass es auch, sagen wir mal, dort in der Gruppe, in der Gemeinschaft, ja, immer sehr gut ist. Ja, und ja, wie gesagt, wenn Sie da irgendwann mal sagen, das wäre auch was für mich, das mal zu erleben, meistens findet das Ganze dann so statt oder wird wieder stattfinden, wenn Corona vorbei ist, in den Monaten Dezember, Januar. Das ist die beste Reisezeit für Indien. Es ist trocken, warm bei circa, ja, sagen wir 28 Grad. Und das kann man dann von dem her auch, ja, genießen. Ja, also es verkürzt natürlich auch den Winter hier. Ja, und ja, Sie sind herzlich eingeladen. Wie gesagt, wenn Interesse besteht, melden Sie sich per E-Mail. Und sobald dann halt irgendwo wieder was machbar ist, ja, kriegen Sie von mir eine Rückmeldung. Ja, und ein Punkt noch, niemand ist zu jung oder zu alt dafür. Ja? Also wir hatten schon, aus unserer Gemeinde ist eine Frau dabei gewesen mit ihren zwei Töchtern, da war die eine 7 und die andere 9, ja, also die jüngste war bis jetzt 7. Und wir hatten auch, also der älteste Herr, der dabei war, war 76. Also von daher, ja, alles offen.